Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er ist 38, von Beruf Journalist und Autor, hat ein Buch geschrieben, wo berührend persönlich ist, einen Sommer noch, mein Leben mit der Diagnose Hirntumor. Die Rede ist von Erik Baumann. Er, der eigentlich gerade auf einem Karrieresprung war, als Tagesanzeiger, Wirtschaftsjournalist, hat er als Korrespondent auf London sollen. Wie der bösartige Krebs sein Leben verändert hat, was vorher war und was jetzt, was er über Hoffnung und über das Sterben denkt, das erzählt er in dieser Stunde von Menschen und Horizonte. Am Mikrofon Christian Zeugin.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Et tous les bruits du moteur au-dessus de terre s'arrident. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à port. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Deres Eins an einem Sonntagnachmittag. Er war gerade auf dem Sprung auf London, hat die als Korrespondent für den Tagesanzeiger aus dieser Stadt und von diesem Land berichten sollen. Er war zu diesem Zeitpunkt auch gerade frisch verliebt gewesen. Viel Neues, Aufregendes, Unsicheres. Und dann das. Auf dem Röntgenbild sehe ich mein Geburtsdatum, 30.12.1970. Darunter das Datum der Aufnahme, 30.12.2004. Zürcher Universitätsspital, Notstation kurz nach Mitternacht. Die drei Ziele aus dem Buch «Einen Sommer noch», wo der Februar erschienen ist, stehen fürs Schicksal von Erik Baumann. Das, was die Ärzte als Schatten im Kopf gesehen haben, ist ein bösartiger Hirntumor. Seither ist alles anders. Das Bodenlose zuerst, Ängste, das Kämpfen, das Anschreiben dagegen, das Geniessen auch, ein Leben wie auf der Achterbahn. Aber es reiht sich in Anlehnung an sein berührendes Buch «Sommer an Sommer». Barbara Bührer hat sich mit ihm getroffen und hat als erstes vom Erik Baumann wissen, was für ihn das Positive von dieser Krankheit ist.
Das Positive ist, dass es einem zeigt, was das Leben ist, wie viel wert das Leben ist. Und zum Glück denkt man ja nicht immer daran, dass man irgendwann sterben wird. Und wenn man mal so dem so nahe kommt, dass die Ärzte einem sagen, schauen Sie, richten Sie sich darauf ein, dass es noch um Wochen oder um Monate geht. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, dass ich dann nicht einfach in Depressionen versunken bin, sondern dass ich es erst recht geschafft habe, denke, hey, ich will jetzt die Zeit geniessen, die mir da noch bleibt. Und das einfach, dass man sich ab kleineren Sachen freut und auch ab der grossen erst recht, das weiss, geniessen und ja, im Jetzt lebt. Und nicht dann schon denkt, ja, ich weiss doch nicht, ich war gerade letztes Jahr an einem tollen Konzert gewesen und ich glaube, sonst an anderen Konzerten habe ich mich irgendwie nie so gedacht, wow, es ist so schön, dass ich jetzt da dabei sein darf. Sondern vielleicht schon überlegt, oh, wann ist echt das nächste gute Konzert? Oder ist jetzt das besser als das und das, was ich das letzte Mal gesehen habe? Und jetzt bin ich einfach in dem Moment drin und finde das super. Und das finde ich wirklich ein positiven Aspekt in dem ganzen blöden Schicksal. Und ich muss sagen, wäre schön, wenn man einfach so könnte in so einen Zustand kommen. Ich kann mir das jetzt, wo es gerade wieder so ein bisschen unsicherer geworden ist, man denkt, okay, also wenn es jetzt nur noch Monate geht, ich kann nicht sagen, das sind die schönsten 4 oder 4,5 oder was es denn immer ist, Jahr gewesen von meinem Leben. Aber es sind die intensivsten und die genussintensivsten Jahre gewesen.
Wenn man den Namen Erik Baumann hört oder wenn er irgendwo fällt, dann nachher wird sofort die Verbindung hergestellt. Ah, das ist doch der mit dem Krebs, mit dem Hirntumor. Ist das etwas, was Sie stört?
Das ist ein bisschen zweischneidig, oder? Ich werde manchmal von Leuten angesprochen, die eben mich irgendwie gesehen haben oder was Buch gelesen haben. Und das ist meistens eine sehr positive Reaktion oder das freut mich dann auch. Und gleichzeitig eben denke ich mir, oh nein, jetzt werde ich wie nochmal daran erinnert. Und häufig ist es ja dann auch so, dass man wird von Leuten angesprochen, die selber betroffen sind. Und ich kann das nachvollziehen, dass die mir dann auch gerade erzählen, was sie erlebt haben. Aber irgendwann hat man dann auch ein bisschen genug davon, all diese Geschichten sich müssen anzuhören. Das ist dann eher der negative Aspekt. Und aber das Positive ist, ja, es freut mich zu hören, dass jemand die Texte gerne gelesen hat. Vor allem, wenn mir jemand sagt, hey, du hast mir Mut gemacht. Ja, das finde ich toll, dass ich aus dieser blöden Situation noch etwas Schönes herausbringen kann.
Was sind das für Tage, wo Sie am Morgen verwachen und einen ganzen Tag lang nicht daran denken, dass da im Kopf ein Schatten ist?
Ich muss sagen, es ist leichter, wenn man auf einer Reise ist. Weil daheim ist dann schon alleine, sagen wir, dann schaue ich die Zeitung an. Und nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich die Zeitung lese, an das denke, aber ein bisschen erinnert es mich natürlich daran, dass ich früher jeden Tag auf der Redaktion gewesen bin und also praktisch jeden Tag eine Geschichte in der Zeitung gehabt habe. Und wenn ich im Ausland bin, dann denke ich nicht gross an das. Daheim, es ist überhaupt nicht so, dass ich den ganzen Tag an das denke, aber ja, früher oder später, irgendwann wird man daran erinnert. Und gleichzeitig gibt es aber die Sachen, die sehr direkt mit der Krankheit zu tun haben. Nämlich, wenn ich wieder meine Tablettenpackung vornehme oder so. Das läuft jetzt halt schon mehr als 4 Jahre so. Und irgendwie habe ich mich so an das gewöhnt, dass ich zum Glück nicht mehr an das denke, sondern höchstens, wenn ich mit irgendjemandem esse, der mich nicht so gut kennt, und ich mache es wie natürlich, ziehe das führen und schlucke das. Und dann sage ich, ah, was ist denn das? Was schluckst denn du da? Aber sonst ist das wie ein Automatismus und das tut mich zum Glück nicht mehr in Gedanken wieder zu dem Tumorthema bringen.
Jetzt ist ja immer wieder so, dass Sie müssen Untersuchungen machen lassen, schauen, was jetzt da sich im Kopf alles tut oder nicht tut. Wie geht man denn da so an die Untersuchung? Im Wissen darum, das schreiben Sie selber ja im Buch, es ist eine Krankheit, die wahrscheinlich nicht heilbar ist. Im Wissen darum, dass es eine schwierige Situation ist, jetzt wieder dorthin zu gehen. Wie muss ich mir das vorstellen mit dieser Spannung? Was ist es für eine Spannung, die Sie da hingehen?
Es ist nicht jedes Mal gleich. Weil ich hatte natürlich eine Zeit, wo ich x-mal nacheinander, also dort ist sogar so, dass ich nur alle 4 Monate das Bigo kontrollieren, weil es immer gut ausgesehen hat. Und dann geht man schon recht gelassen, aber nervös ist man am Schluss gleich. Weil man weiss, es kann vom einen Mal aufs andere sich radikal umkehren. Jetzt in der letzten Zeit ist tatsächlich immer ein bisschen auf und ab. Und ich bin schon Tage vorher sehr nervös vor dem nächsten Test. Auf die einen Seite bin ich mir bewusst, dass es leider kann sein, dass es weitergewachsen ist. Und auf die anderen Seite bleibe ich natürlich immer bei der Hoffnung bis zum Schluss, dass es das mal funktioniert hat.
Wie tun Sie sich darauf vorbereiten, dass man dann da nicht in ein Loch geht, wenn es jetzt nicht positiv ist, wenn es negativ wäre? Und umgekehrt ist es natürlich dann ein Freudentag, nehme ich an.
Ja, das ist dann auf jeden Fall. Und fürs andere, ich weiss gar nicht, ich kann mich da gar nicht gross vorbereiten, außer eben, dass ich weiss, dass das könnte passieren. Ich hoffe aufs andere und es kommt ja auch noch ein bisschen davon, wie es einem gerade geht. Oder? Aber ich habe schon erlebt, es geht mir wunderbar. Ich spüre überhaupt keine Nebenwirkungen und dann ist es gleich wieder zurückgekommen oder ist weitergewachsen. Und ich habe es schon ganz unterschiedlich erlebt. Es ist aber das Beste natürlich, wenn ich wie schon ein bisschen weiss, um welche Zeit es mir das eröffnet wird oder so. Ganz schlimm war es ja in dem Moment, ein halbes Jahr nach der ersten Operation, wo ich so, ich muss da in den Kasten rein, in den Magnetresonanzkasten. Und normalerweise erfahre ich es dann erst, je nachdem, einen Tag später oder teilweise bis zu einer Woche später. Dann habe ich nach dem halben Jahr so spontan gefragt, ob sie mir schon etwas können sagen können, sie, die jetzt da mich dort reingeführt hat. Und dann sagt sie mir so, ja, jetzt sei das und sie eben gewachsen. Und ich habe so nicht mit dem gerechnet. Es ist ganz anders, wenn es die Ärztin ist, die ich schon gut kenne und die ich schon x-mal mit ihr über das geredet habe. Und wenn man es weiss, jetzt werde ich erfahren, wie es aussieht. Und nicht ganz unverhofft, plötzlich kommt man aus dem Apparat und das schon erfahrt.
Der Schlusssatz im Buch ist, einen Sommer noch einer, was für ein schönes Leben. Jetzt ist die Fortsetzung in Ihrer Realität, wo Sie drin sind, aber vielleicht auch in der Fantasie?
Es ist nicht immer gleich. Ich muss sagen, vor einem Jahr hat es wirklich noch anders ausgesehen. Ich habe zwar immer gewusst, hey, eigentlich kann man gar nicht geheilt werden von dieser Krankheit, aber wenn man natürlich etwa 2 Jahre lang immer die Kontrolle hat und es läuft einfach gut, dann hat man wie so ein bisschen die Illusion, ja, am Schluss gibt es noch eine Pensionierung. Das ist mir klar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Alter zusammen mit den Freundinnen lebe, das ist einfach sehr klein. Aber gleichzeitig, ja, es kann auch um Monate oder um Jahre gehen. Und von dem her muss ich sagen, ich finde es immer schön, wenn es einem im Spital wieder betont, dass in diesem Bereich geforscht wird und dass wieder neue Sachen vorkommen. Ich habe ja jetzt wieder ein Medikament, das relativ neu ist. Ja, also in dem Sinn, die Hoffnung mag ich gar nicht wirklich aufgeben, dass plötzlich etwas Neues zur Verfügung steht. Also von dem her hoffe ich da noch auf wirklich x Sommer.
Gerade vor kurzem hat Erik Baumann wieder eine Untersuchung gehabt. Er war nervös, weil der Tumor Ende letztes Jahr wieder gewachsen ist. Das Ergebnis war dann aber relativ gut gewesen. Der Tumor ist nicht mehr gewachsen und das Tumorgewebe war nicht mehr so dicht gewesen. Im nächsten Teil von diesem Gespräch geht es dann ums Leben vor der Diagnose.
I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. But you can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart. I swear. Dreams with these two hands, we'll hang some memories on the wall. And when there's silver in your hair, won't have to ask if I still care. 'Cause as time turns the page, my love won't. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you. Every beat of my heart, I swear, I swear.
Menschen und Horizonte auf DRS 1, heute mit und über der Erik Baumann, der mitten im Leben verwünscht wird von einem bösartigen Hirntumor. Es gibt ein Leben jetzt, das Leben nach der Diagnose, nach den Operationen. Aber was war vorher? Vor dem 30.12.2004, wo der Erik Baumann an dem Tag notabene gerade 34 wurde, in Notfall vom Unispital zu Zürich kam. Er erzählt, was er vorher für ein Leben geführt, was er für Träume hatte und als erstes, ob der Erik Baumann von der Diagnose Hirntumor ein anderer Erik war.
Ich war vorher ziemlich rastlos. Ich habe als Journalist gearbeitet, halt jeden Tag morgen reinkommen und irgendein Thema fassen oder ein Thema vorschlagen und am Abend müssen einen Artikel abliefern. Und bin häufig erst um 9 Uhr oder um 10 Uhr am Abend aus der Redaktion rausgekommen. Und dann als erstes vielleicht gerade mal irgendwie mit jemandem ein Bier trinken oder so. Und ja, da ist jetzt mein Leben viel ruhiger geworden. Und gut, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen älter als dort, aber rastlos, das bin ich nicht mehr, das bin ich dort gewesen. Und bin nie so wirklich im Jetzt gewesen, sondern habe mir überlegt, oh, jetzt der Artikel von vorgestern, oder oh, was mache ich mit dem Thema in einem Monat, oder das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich bin sehr glücklich gewesen. Ich habe nicht groß darüber nachgedacht, was ich mir da eigentlich antue, mit dem die ganze Zeit in den Ausgang gehen und die ganze Zeit mich mit der Arbeit überhäufen. Ja, ich kann wie auch nie können rausstehen und mir mal überlegen, ja, will ich vielleicht mal einen anderen Job annehmen? Sondern ich bin dann nach London als Korrespondent, aber das ist auf mich zugekommen. Das hat der Chef mir vorgeschlagen. Und ich habe mir wie gar nicht so richtig überlegt, ob ich das machen will oder nicht. sondern ja gut, jetzt wird es angeboten, das ist ja toll, da kann ich ja fast nicht Nein sagen.
Wie würden Sie den Erik von damals charakterisieren? Was hat er für Stärken gehabt, was für Schwächen?
Ich habe meine Energie gehabt. Jetzt habe ich schon alleine durch die Medikamente, eben die Momente, wo ich merke, ich muss abblicken. Und genau das ist ein Aspekt, zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, das hat auch mit dem Tumor zu tun. Er war ja ausgerechnet im Sprachzentrum gewesen. Also von dem habe ich Glück, dass ich überhaupt noch kann schreiben und weiterhin Sachen für die Zeitung verfassen. Aber eben, also dort wirklich, ich war fast nicht zu stoppen gewesen, wenig Schlaf gehabt, sehr viel im Ausgang, sehr viel Konzerte.
Also eben, so rastlos alles aufsaugen, wenn Sie sich ganz weit zurückerinnern, also vielleicht 30 Jahre zurückblende machen oder sogar 35 Jahre, sind Sie das als Kind schon gewesen?
Ja, schon ziemlich. Ich habe als 13-Jähriger mit dem 3 Jahre älteren Brüder zusammen ein Musikheftchen rausgegeben. Und habe dort, ich meine, ich habe so viel Zeit für das aufgewendet, dass ich, obwohl ich eigentlich noch recht gut gewesen bin in der Schule, bin ich gleich mal schier rausgefallen. Einfach, weil ich überhaupt nichts mehr gemacht habe für die Schule. Aber die Freizeit habe ich eigentlich sonst auch nicht gehabt. Also es hat mir gelungen. Es war eine tolle Sache gewesen zu machen. Ich habe schon dort mich voll abgedeckt mit Arbeit im Grunde genommen.
Wie sind Sie denn aufgewachsen?
In Luzern, in einem relativ ruhigen Quartier, ich würde sagen obere Mittelschicht. Ich bin mit Eltern gut ausgekommen, aber ja gut, irgendwann ist dann auch Pubertät gekommen und dann ist es dann gegangen, ich habe immer dort schon immer alle Konzerte wollen und so und an jede Party. Eben, es ist so ein bisschen, einerseits sehr viel arbeiten, andererseits Party war ein grosses Thema gewesen. Und gleichzeitig schreiben, das hat mich auch schon ganz früh gepackt. Ich habe gelernt lesen, wo meinem Bruder das Lesen beigebracht worden ist. Da bin ich irgendwie am Tisch gesessen und habe das wie, ich glaube, ich habe sogar zuerst gelernt, wie verkehrt lesen, weil sie sind halt auf der anderen Seite vom Tisch gewesen. Und ich habe, bevor ich, ja, doch, schreiben dann eigentlich auch immer dazu. Und eben lesen, ich bin dort dann einmal in der Bibliothek, so mit, weiss doch nicht, mit 10, 11. Und Kinderbücher natürlich, aber sie hat immer so gestaunt, die Bibliothekarin, weil ich jede Woche etwa 6, 7 Bücher ausgelehnt habe und die gelesen habe. Also lesen und schreiben, das ist schon sehr früh für mich ein grosses Thema gewesen.
Mit welchen Werten sind Sie aufgewachsen? Was hat man Ihnen mitgegeben ins Leben raus?
Ich habe durch meinen Vater gemerkt, was Medien alles zu bieten haben. Mein Vater ist nicht Journalist, er ist Ingenieur und hat aber schon 3 Zeitungen abonniert gehabt und ich weiss nicht, wie viele Zeitschriften. Es ist manchmal ein bisschen hart, weil ich dann auch im Radio gehört am Mittag und dann musste man ruhig sein. Was einem nicht leicht gefallen ist. Dafür hat man nachher fragen, du Papi, was ist da passiert? Ich habe das nicht ganz verstanden. Und dann hat er einem ausführlich erklärt. Das ist mir vom Vater mitgegeben worden. Und Mutter hat dann schon gleich angefangen mit Alterstonen. Sie hat mit anderen alten Leuten, ist sie in Altersheim und hat dann Tänze vorgeführt. Und ich weiss nicht, ich bin ja als kleiner Bub, habe ich zusammen als Bauchredner probiert. Die haben alle gelacht, obwohl ich glaube nicht, dass es sehr lustig war, was ich erzählt habe, aber es war wahrscheinlich einfach noch lustig, der kleine Bub, der da irgendwie mit einer Puppe und die bewegt und probiert, Bauch zu reden. Und das habe ich natürlich schön gefunden. So, einerseits die Informationen, die Informationsgesellschaft, wo man so vom Vater her, und andererseits die soziale Komponente, die ich von der Mutter mitbekommen habe.
Und was ist daraus geworden? Es ist ja sicher irgendwie ein Kinderwunsch daraus geworden, Traumberuf. Das war dann dort schon gewesen. Journalist, ich werde Journalist, aber sicher nicht in der Wirtschaft.
Nein, das nicht. Ich hatte auch sehr gleich schon grosse Freude an Musik. Ich bin dann gerade so als 12-, 13-Jährige in die Neue Deutsche Welle-Zeit reingekommen und habe durch das, dass die Brüder nicht die Zeitschrift rausgegeben haben und wir mal am Fernsehen gekommen sind, haben wir dann auch mal weiterhin können ins Fernsehen, in Musiksendungen und die Leute interviewen. Das habe ich natürlich toll gefunden, als 13-, 14-Jähriger, grosser Fan von diesen Bands, und ich konnte sie interviewen. Und Früher oder später haben wir das Heftchen müssen aufgeben, weil eben, wir haben so viel Zeit aufgewendet und haben überhaupt nicht gewusst, wie das finanzieren. Haben dann aber die Möglichkeit gehabt für Zeitungen weiter. Mein Bruder hat fotografiert, ich habe geschrieben. So bin ich ein bisschen in das hineingekommen. Und dann habe ich dann mal angefangen zu studieren in Bern. Ich habe zuerst mal Psychologie probiert. Und im ersten Jahr von Psychologie macht man eigentlich fast nur Mathematik und Statistik. Da habe ich irgendwie gefunden, da kann ich gerade so gut Wirtschaft machen. Dort geht es auch um das. Aber man sagt dann wenigstens nicht, man kann mit dieser Statistik und Mathematik den Menschen erklären, sondern man sagt, man kann sein wirtschaftliches Verhalten erklären. Und irgendwie ist mir das fast besser aufgegangen. Und ich habe dann parallel dazu weiter geschrieben, Themen ein bisschen ausgeweitet, auch über Jugendthemen allgemein, aber auch, ich habe dann über die ersten wirtschaftlichen Themen angefangen zu schreiben, bin dann nach Amsterdam studieren und nach Lissabon vorübergehend als Austauschstudent und habe dann das gerade benutzt, um über die Orte und über, vor allem in Portugal, dann auch über die portugiesische Politik zu schreiben. Und darum habe ich dann das eigentlich gut gefunden, mich eher in die wirtschaftliche Richtung auszurichten. Und dass ich mich mit der Musik, das habe ich dann irgendwie noch gut gefunden, dass ich mich mit der Musik nicht mehr professionell auseinandersetzen muss, sondern einfach zu meinem eigenen Vergnügen.
Seins Menschen und Horizonte. Das Leben mit der Diagnose bösartiger Hirntumor ist nicht mehr vergleichbar mit dem Leben, das vorher war. Das hat der Erik Baumann vorher erzählt. Und was ist, wenn einem bewusst wird, wie nach der Tod kann sein? Ist dann ein Besuch bei jemandem auch immer verbunden mit, jetzt sehe ich den oder die vielleicht nie mehr?
Und wie ist das, wenn man nicht mehr kann als der Journalist arbeiten, der jeden Tag, wie der Erik Baumann das gemacht hat, der Wirtschaftsaktualität nachrennt? Das sind ihm Barbara Bührer gefragt.
Es war brutal hart. Wirklich. Es war auch schwierig. Man ist mir zwar dort schon recht klein entgegengekommen, dass man gesagt hat, ja, komm doch mal vorbei. Ich bin zwar am Anfang 100% arbeitsunfähig gewesen. Bin dann eben mal vorbeikommen, so ein bisschen irgendeinen Artikel rumgeschrübelt. Aber es ist irgendwie, das ist nie mehr etwas Tagesaktuelles. Und entsprechend bin ich dann auch, oder, dann hat es vielleicht Kritik gegeben am Artikel. Dann habe ich gefragt, ja, aber wieso mache ich mich denn eigentlich überhaupt dahinter?
Ist auch das Denken langsamer gewesen? Also, wie muss ich es mir vorstellen?
Ich hatte Mühe gehabt, wie Zusammenhänge, schon alleine zu erzählen, um was denn die Geschichte würde gehen, viel mehr Mühe gehabt. Das irgendwie nicht mehr auf einen Punkt bringen. Und das ist schon ein bisschen die Herausforderung im Journalismus, dass man es möglichst mit 5 Wörtern erklärt, um was es eigentlich soll gehen, in dem Artikel. Das habe ich überhaupt nicht mehr können. Schreiben habe ich noch können, weil ich damals auch bei der ersten Operation habe ich viele Notizen gemacht. Aber eben, es sind Notizen gewesen und nicht etwas Zusammenhängendes. Und zum Glück haben wir dann im Tagesanzeiger die Möglichkeit gefunden, dass ich die Rubrik, die jetzt immer auf der ersten Wirtschaftsseite ist, unten links, die Frage. Das habe ich entwickelt. Ich bin nicht der Einzige, der sie schreibt, aber ich schreibe die meisten Folgen. Und es passt mir, weil eben, ich muss mich nicht mehr mit dieser Welt, wo man auch noch ein bisschen fremder als vorher geworden ist, natürlich. Mit all diesen Managern und Geschäftsleuten habe ich dann eigentlich gar nicht mehr so gross damit zu tun. Ich kann mich aber mit dem Thema im weitesten Sinn auseinandersetzen. Es kann ja aber irgendetwas gehen. Es kann um ein Sofa gehen oder es kann um einen Backofen gehen. Einfach irgendeinen wirtschaftlichen Zusammenhang.
Wir reden über Veränderungen. So eine schwere, schlimme Erkrankung bringt sie auch mit sich, dass man über das Leben bzw. über den Tod nachdenkt, dass man ganz bewusst merkt, dass das Leben endlich ist. Hat es jetzt so Situationen gegeben, wo Sie so das Gefühl haben, den Mensch, den sehe ich jetzt vielleicht das letzte Mal?
Das kommt tatsächlich vor. Es hängt aber ein bisschen davon ab, was ich gerade als letztes aus dem Spital erfahren habe. Also wenn da wieder plötzlich der Krebs grösser geworden ist, ja, natürlich, dann kommen so Gedanken. Aber gleichzeitig, eben, das ist dann so wie wenigstens ein Trost in dieser Situation, dass wir sagen, wenn ich da am Schluss vielleicht schon vor 40 würde sterben. Ich hatte Momente in den letzten Jahren, durch das, wo ich einfach mir viel bewusster geworden bin, was für ein Geschenk das Leben ist. Dass man sagen, ja gut, ich hatte dann vielleicht am Schluss ein intensives Leben gehabt, als jemand, der nie krank war und 90 wird und dafür sich aber auch nie gross über das Leben per se Gedanken gemacht hat. Ich habe das Glück, dass ich nicht sehr viele Nebenwirkungen habe, dass ich zum Beispiel nicht dauernd Schmerzen habe, die mich daran erinnern. Ja, man hört dann von anderen Fällen, zum Beispiel jemand, der Querschnitt gelähmt ist. Über das habe ich auch schon nachgedacht. Ja, was ist blöd? Die Aussicht an die Zukunft. Es ist nicht so, dass man weiss, ja, das geht vielleicht nur noch 1-2 Jahre. Aber dafür ist man extrem eingeschränkt. Und bei mir ist es anders. Ich habe die Möglichkeiten sind sehr gross. Ich bin eingeschränkt durch das, dass ich im Moment alle 2 Wochen ins Spital muss oder so. Aber ich kann eigentlich machen, was ich will. Aber dafür sind Zukunftsaussichten schlechter. Und ja, da kommt mir so, die Gedanken habe ich auch schon gehabt. Ja, was ist jetzt angenehmer? Ich kann es nicht sagen.
Und hat es schon mal so Momente oder Situationen gegeben, wo Sie gesagt haben, da davon habe ich mich verabschiedet?
Irgendwie will die Hoffnung man einfach nicht aufgeben. Zum Beispiel die Orte, die mir sehr viel bedeuten. Lissabon, wo ich 2 Jahre gewohnt habe. Oder London, wo ich doch auch ein bisschen etwas damit zu tun hatte. Oder auch Orte in der Schweiz. Nein, dort gebe ich mir die Hoffnung nicht auf. Sicher habe ich das gerade dort, gerade ein halbes Jahr nach der Operation, wo es das erste Mal wieder zurückkommt und ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt geht es noch ein paar Wochen und dann ist es definitiv vorbei. Und das habe ich überstanden. Darum, selbst wenn jetzt der Tumor wieder zurückkommt oder wieder wächst, reagiere ich nicht ganz gleich wie dort nach einem halben Jahr, sondern finde mehr. Also jetzt habe ich es 4 Jahre geschafft. einerseits, wenn es vorbei wäre, immerhin habe ich die 4 Jahre gearbeitet, aber andererseits, wenn ich jetzt die 4 Jahre gearbeitet habe, wieso soll es jetzt gerade schon vorbei sein?
Trotz dieser Hoffnung, irgendwie über den Tod nachzudenken, finde ich, sollte man ja so oder so. Ob man jetzt irgendwie schwer krank ist oder eben noch nicht krank ist oder gar nicht krank ist. Ja, wie haben Sie schon über den Tod nachgedacht?
Vom Tod selber habe ich keine Angst. Ich weiss nicht, was dort auf mich zukommt. Aber wie ich weiss, vielleicht ist es ja sogar noch schöner als das Leben jetzt. Das sieht man dann mal. Ich finde es manchmal lustig, wenn Leute sagen, das ist ja furchtbares Unglück, das da auf dich zukommt. Ja, aber hallo, das kommt auf uns alle mal zu. Also wenn das Schlimmste ist, was einem passieren kann, okay, also wir werden es alle mal erleben. Zum Glück blüht das einem normalerweise noch nicht, bevor man 40 ist. Aber ja, es gibt Personen, die als Kind sterben. Oder? Und da muss ich sagen, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben. Natürlich möchte ich noch gerne länger leben, aber wenn ich morgen müsste sterben, ich könnte gehen und sagen, hey, ich habe ein tolles Leben gehabt, ich habe viel erlebt. Das Sterben, ja, das macht mir auf eine gewisse Art Angst. Ich habe das eben meiner Mutter erlebt. So die letzten 2 Wochen von ihr, wo sie hat auch Krebs gehabt. Ich bin dann viel bei ihr im Spital neben dem Bett gewesen. Am Schluss habe ich mit einem Ohrenstäbli, wo man mit Wasser befürchtet hat, bin ich auf ihre Lippen an die befürchtet, weil sie so trockenes Maul hatte, weil sie natürlich nicht mehr können essen oder trinken. Ich muss aber gleichzeitig sagen, ich habe den Eindruck gehabt, sie kommt das gar nicht so mit über. Sie hat natürlich Morphium erhalten. Vielleicht ist der Schluss gar nicht so schlimm. Aber das ist ein Aspekt, wo ich den Arzt gar nicht so... Ich weiss ein bisschen, was passieren kann mit so einem Hirntumor. Aber ich kann mir das nie genau beschreiben lassen. Aber ja, das ist ein beunruhigender Aspekt. Das ist schon klar. Vor dem Tod habe ich nicht Angst. Vor dem Sterbeprozess vielleicht kann das anstrengend werden. Aber irgendwann ist dann auch zu Ende.
Sie schreiben ja «Tod ist Tod» in Ihrem Buch. Und Sie haben es kurz jetzt vorher ein bisschen angesprochen. Ja, vielleicht ist es nachher schöner als im Leben. Die Frage darum, was glauben Sie, was kommt nachher?
Das ist genau das Wort «Glauben». Für mich gibt es die Türe kein Wissen. Ich fühle mich eigentlich keiner Religion zugehörig. Ich kann sagen, eine gewisse spirituelle Ader habe ich. Ich habe das Gefühl, es ist nachher nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, es gibt Geister. Ich habe das Gefühl, man kommt in eine geistige Welt. Aber eben, ich habe das Gefühl. Oder vielleicht, ich glaube es. Aber ganz sicher weiss ich das nicht. Sagen wir so, ich halte gerne dem fest, dass ich mir das vorstelle, weil ich finde es noch tröstend. Dass man das Gefühl hat, es geht auch nachher weiter.
We are.
Sting und Fragile. Irgendwie sei es tröstend, hat der Erik Baumann vorher zum Thema Sterben gesagt, dass er daran glaube, dass es nach dem Tod noch weiterging. Jetzt in dem letzten Gesprächsteil kommt auch seine Lebenspartnerin ins Wort. Sie, das ist ihr Wunsch, wird nur als Alice in Erscheinung treten. Sie berichtet, wie die Krankheit für sie ist und was sie sich für sie verändert hat. Zuerst aber nochmal der Erik Baumann auch erzählt, ob Freundschaften, die privaten Beziehungen durch seine Erkrankung strapaziert worden sind.
Ich will nicht sagen, dass sich alles auf den Kopf gestellt hat. So ist es nicht. Aber man merkt, wie gewisse Leute, die einem früher vielleicht gar nicht so nahe gestanden sind, dass man denen insofern näher gekommen ist. Ich habe zum Beispiel jemanden, wo mir jemand einfach ein SMS schickt, hey, wie geht's dir? Einfach so aus heiter hellem Himmel. Wo mich freut, von dieser Person her. Das freut einem ja auch, wenn man merkt, hey, die denken an einem. Und von anderen Leuten, die einem vorher extrem näher gestanden sind, merkt man, ich will nicht sagen, das Interesse ist nicht vorhanden, aber die Leute wissen nicht ganz, wie damit umgehen. Ich kann das auch niemandem vorwerfen, weil ich weiß auch nicht, wie ich mit dem würde umgehen würde, wenn jemand, der mir sehr nachsteht, plötzlich in dieser Situation gewesen wäre, wie ich auf das reagiert hätte.
Alice, Sie haben den Erik kennengelernt, kurz vor dieser Diagnose. Die Liebe, die euch verbunden hat, war eigentlich noch sehr jung gewesen. Was hat euch schlussendlich so zusammengehalten, zusammengehalten?
Ja, eben die Liebe. Ja, es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, irgendwie dort rauszulaufen. Es war irgendwie klar gewesen, dass ich einfach ihn da unterstütze. Also wenn ich Erik hätte verlassen dort, hätte ich ja alles Positive nicht mehr gehabt. Und das Negative ist schlussendlich irgendwie schlimm für die Zukunft, aber das andere überwiegt ja.
Wie würden Sie denn sagen, ist die Beziehung zwischen euch oder wie hat sie sich verändert? Man kann ja natürlich nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn der Erik jetzt gesund geblieben wäre.
Also wir haben sicher viel mehr Zeit füreinander. Dort, wo wir uns kennengelernt haben, hat er sehr, sehr viel gearbeitet. Wenn ich nicht gearbeitet habe oder so, hat er gearbeitet und umgekehrt. Also wir sind eigentlich eher so ein bisschen, das ist immer ein bisschen schwierig gewesen. Und dann hat man noch die eigenen Freundinnen und Freunde, die man treffen will oder so. Und das hat sich in dem Sinn verändert, dass wir viel mehr Zeit haben. Klar, wir wohnen auch zusammen jetzt.
Und wie gehen denn Sie jetzt mit dieser Krankheit um? Das erste Mal eben war die Diagnose da gewesen. Und nachher immer wieder, wenn er zur Untersuchung muss und zu wissen darum, dass es könnte schlimmer sein, wie gehen Sie da damit um?
Ja, ich versuche das einfach so zu nehmen, wie es kommt. Also möglichst nicht zu viel Drama drum zu machen und einfach wie bei einem Schachspiel. Zug um Zug und nicht irgendwie schon das Ende überlegen, sondern einfach immer quasi Tag für Tag zu schauen, was gibt es Neues wieder oder was ist angesagt, vorzuschauen und vor allem im Jetzt sein und nicht im über nächsten Monat. Es hat gar nicht so Sinn, da gross nachher zu überlegen. Klar macht man es. Also denkt man, ja, gibt es noch einen Sommer? Gibt es noch zwei Sommer? Oder gibt es keine mehr? Also ja, oder gibt es noch ganz viel? Also das ist schon eine Frage. Aber es hat eben wirklich keinen Sinn, dort so zu spekulieren. Weil es kommt einfach so, wie es kommt. Und ändern kann ich das ja nicht.
Was mich auch noch Wunder nimmt, geht man jetzt, weil man weiss, dass der andere geschwächt ist, dass der andere krank ist, geht man anders miteinander um? Nimmt man mehr Rücksicht? Tut man zum Beispiel vielleicht nicht mehr streiten, weil man denkt, es lohnt sich gar nicht, jetzt zu streiten über das?
Ich tue sowieso nicht so gerne streiten. Ich habe eher Mühe, wenn ich mit jemandem zusammen bin, wo man die ganze Zeit Streit hat. Und das habe ich auch vorher mit dem Erik nicht gehabt. Klar, wir haben es dann noch nicht so lange gekannt und haben sowieso noch nicht Streit gehabt. Und auch heute haben wir eigentlich praktisch nie Streit. Und es hat gar keine, also das will man streiten über irgendwie eine Zahnpasta drüben. Das ist so eine banale Sache. Also ja, ich glaube, man streitet wahrscheinlich weniger, aber eben, ich tue nicht so gerne streiten.
Was finden Sie, Erik Baumann? Nimmt man mehr Rücksicht? Also geht man anders um miteinander?
Ich glaube, wir haben beide mal festgestellt, dass wir in früheren Beziehungen mehr Streit gehabt haben als jetzt. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, der heftigste Streit, den wir je gehabt haben, ist noch vor der Operation gewesen. Und zwar in der Portugal-Ferien. Mal einmal Abend. Aber das ist etwa so der, wo man in den Sinn kommt. Ich weiss nicht, wie viel das mit der Krankheit zu tun hat. Weil Dalis gibt mir extrem viel und ist extrem rücksichtsvoll. Aber wir sind schon sehr offen zueinander, wenn wir nicht gleicher Meinung sind. Aber irgendwie ist es uns bis jetzt gelungen, dass es dann nicht einfach in unendlichen Streitereien endet, sondern dass wir vielleicht ausdiskutieren oder dass man mal nachgibt.
Ja, also es sind halt auch viele Bereiche, die stimmen. Viele verschiedene Bereiche, viele verschiedene Themen. Und das ist schon an und für sich etwas Seltenes. Dass man in vielen Sachen... Ja, dass es einfach funktioniert.
Aber es fordert sie auch. Also die Kranken fordern sie ja auch aus, nehme ich jetzt mal an.
Ja, es ist so ein Stress, ein Subtiler eigentlich. Ich gehe mit dem um, indem dass ich mich mit dem auseinandersetze und dass ich auch schaue, dass ich mich regenerieren kann. Dass ich verschiedene Sachen habe, die mir gut tun, die ich wirklich auch für mich mache. Oder dass wir nicht total in einer Symbiose nur noch irgendwie miteinander, oder? Dass ich dann auch wieder genug Energie habe für alles, was ansteht und was ist, auch mit meinem Leben und so. Dass ich mein eigenes Leben dort auch aktiv angehe und meine Ziele und so. Also, dass es nicht zu meiner Krankheit wird.
Der Erik schreibt ja in seinem Buch den Satz, dass er nicht Angst hat vor dem Tod. Er fürchte sich zwar vor dem Sterben, also vor dem Akt Sterben. Und zu dieser Befürchtung gehört auch, dass er irgendwie so das Gefühl hat, sie dann alleine da zu hinterlassen. Was macht so ein Satz mit Ihnen?
Ja, also das macht mir natürlich sehr Angst. Also das ist für mich natürlich nicht eine schöne Vorstellung, der Erik zu verlieren und dann allein irgendwie weiter durchs Leben gehen ohne ihn. Also es ist nicht eine schöne Vorstellung. Ja, das ist natürlich, das macht mir schon Angst.
Und wie gehen Sie mit dieser Angst jetzt um?
Irgendwie lernt man auch mit so ein bisschen mit den Jahren und mit der Zeit mit dem zu leben und mit dieser Angst vor Verlust, oder? Jetzt ist das 4,5 Jahre so, wo wir das so machen und irgendwie lernt man ein bisschen damit leben, mit dieser Angst und mit dieser Möglichkeit vom gleich verlieren oder vielleicht ein bisschen weniger gleich, also einfach, jetzt ist es ja bis jetzt eigentlich sehr gut gelaufen. Ja, man gewöhnt sich ein bisschen daran, es ist einfach, man lernt einfach mit dem zu leben, mit dem Messer, das da irgendwann zuschlägt.
Mir hat mal einer erzählt, ihm ist so etwas passiert, ihm ist die Freundin gestorben. Es war auch ein Krankheit vorher. Und dann haben wir gesagt, sie hatten so eine schöne Zeit vorher gehabt, dass ihm das mindestens eine Zeit lang Energie gegeben hat nachher. Das fand ich natürlich wunderbar, wenn es tatsächlich auf das rauslaufen würde. Ich kann das nicht selber beurteilen, aber ich weiss noch, wo der mir das erzählt hat, das ist wieder so eine Fall, wo ich dachte, oh wow, das gibt mir ein bisschen Mut. Wäre schön, wenn uns das gelingen würde.
Das ist «Menschen und Horizonte». Barbara Bührer hat mit dem Erik Baumann geredet, im letzten Teil auch mit seiner Partnerin, der Erik Baumann, 38, Journalist, Autor, vor 4,5 Jahren an einem bösartigen Hirntumor schwer erkrankt. Er hat darüber ein eindrückliches Buch geschrieben, «Einen Sommer noch, mein Leben mit der Diagnose Hirntumor». 2009 erschienen, das Jahr im Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach. Der Titel nochmal «Einen Sommer noch, mein Leben mit der Diagnose Hirntumor». Und das Buch ist erschienen im Lübbe Verlag von Erik Baumann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.